Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von It's All About the Song. Wir sind mittlerweile im Sommer angekommen. Es ist ziemlich heiß hier, aber wir nehmen trotzdem auf und lassen uns davon nicht richtig beeindrucken. Mein Gast ist heute die großartige Hanna Melea aus Münster.
Hi.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Hanna, du bist die erste von meinen Gästen, die ich noch nicht vor der Aufnahme getroffen habe. Alle anderen kannte ich schon. Hab die mal irgendwann im realen Leben, sind wir uns dann immer schon mal über den Weg gelaufen. Dich kenne ich über Instagram, wir hatten ein bisschen Kontakt vorher, aber sehen uns heute das erste Mal. Wir haben zwar jede Menge Bekannte, wie ich bei Instagram festgestellt habe, aber getroffen haben wir uns vorher noch nicht. Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen was über dich durchgelesen, was du so machst. Und dabei ist mir eine Sache hängen geblieben, die ich total sympathisch und cool fand. Und das war das Wort Trauerkloß-Pop. Da stand in einer Ankündigung drin, da habe ich gedacht, das klingt so, als wenn ich sie mal einladen müsste, weil ich ja persönlich auch auf melancholische Musik stehe. Trauerkloßpop, hast du dir das selbst ausgedacht oder war das dann irgendeine Beschreibung, die dir jemand gegeben hat?
Nee, das habe ich mir selbst ausgedacht.
Und das beschreibt das so ein bisschen das, was du tust?
Das beschreibt, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, ansonsten würde ich mich so als Singer-Songwriterin beschreiben, aber das kann ja wirklich alles sein. Und ich glaube, Trauerkloßpop passt eben noch mal ein bisschen besser. Das geht schon thematisch so ein bisschen auf meine Musik ein. Und es ist eben auch, sind sehr poppige Strukturen. Und dann wissen die Leute, glaube ich, ein bisschen mehr, worauf sie sich einlassen.
Ja, und gehen nicht weinend nach Hause, wenn sie dich gehört haben, ne?
Genau. Oder doch vielleicht.
Also. Ja, wenn sie es denn wollen, können sie sich ja drauf einlassen, ne?
Genau.
Da stand, glaube ich, auch tanzbarer Trauerkloßpop.
Ja, oft sind meine Texte sehr traurig, aber ich versuche dann auch manchmal sehr bewusst dann ein bisschen fröhlichere Melodien, ein bisschen Upbeat zu schreiben, dass man dazu auch tanzen kann. Tanzen und weinen gleichzeitig.
Ja, das klingt nach einer spannenden Kombination. Wenn ich es richtig sehe, bist du jetzt seit 4 Jahren dabei mit deiner eigenen Musik.
Genau.
Unterwegs zu sein.
Ja.
Das heißt, du hast genau in der Corona-Zeit quasi angefangen. Hast
yes.
du dann Aufnahmen gemacht? Du hast ja wahrscheinlich noch nicht direkt auf der Bühne gestanden.
Tatsächlich doch. Und das war, für mich war das total gut. Also der Grund, warum ich angefangen habe, Musik öffentlich zu machen, war, dass es mir Ende 2019 sehr, sehr schlecht ging und ich mit meiner Angststörung das Haus auch gar nicht mehr verlassen konnte.
Oh, krass.
Und dann aber das Glück hatte, relativ schnell einen Therapieplatz zu bekommen. Und meine Therapeutin meinte dann, dass mir Expositionstherapie ganz gut tun könnte. Also, dass ich mir irgendwas suche, was mir richtig Angst macht, dass es mich vor Menschen stellen und dass ich das mit etwas verbinde, was ich gerne mache, das ist Musik machen. Und dann habe ich mich im Januar auf so eine Open Stage gestellt, das war damals noch im Spec Ops, das gibt es ja jetzt auch gar nicht mehr, und habe damit angefangen. Also das war so mein Neujahrsvorsatz 2020, mich mit meiner Musik vor Leute trauen. Erstmal auch gar nicht perspektivisch, sondern erstmal, um mich zu überwinden und mich damit vielleicht wohler zu fühlen. Und dann war es für mich eigentlich ganz gut, dass diese, also es klingt immer so blöd, aber für mich war es gut, dass dann diese Corona-Pandemie kam, weil es dann ja viel so Livestreams waren, bei denen ich mich auch gar nicht erstmal für so vor so 100 Leute stellen musste, sondern
direkt von Millionen, ne?
Genau. Die waren aber alle hinterm Bildschirm, dann war das ein bisschen weniger gruselig.
Ist ein bisschen anonymer wahrscheinlich.
Genau.
Ne?
Und das hat mir den Start eigentlich ganz leicht gemacht.
Mhm.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, wenn du jetzt von so einer Angststörung sprichst, das kannst du ja sowohl in den Texten ausdrücken.
Ja.
Und gibt dann wahrscheinlich direkt auch irgendwie ein Thema vor, was man in die Texte einbringen kann. Und gleichzeitig ist es ja was, was auf der Bühne, wahrscheinlich ist es immer noch Überwindung jetzt, jedes Mal neu oder gewöhnt man sich dann irgendwie dran?
Nee, man gewöhnt sich tatsächlich dran oder ich habe mich dran gewöhnt. Mittlerweile ist keine Überwindung mehr.
Ja, Wahnsinn. Dann ist es ja echt eine krasse Entwicklung so insgesamt.
Ja, auf jeden
ne?
Fall.
Wie bist du genau zur Musik gekommen? Seit wann machst du Musik? Also bevor du dich entschieden hast, zu schreiben?
Eigentlich immer. Also meine Familie ist sehr musikalisch, meine Mama ist auch Musiklehrerin. Und zu Hause lief immer Musik oder wir haben Musik selber gemacht. Ich habe mir dann irgendwann Gitarre selbst beigebracht und Klavier so ein bisschen und ein bisschen Ukulele. Und genau, irgendwann habe ich dann angefangen, Texte dazu zu schreiben und das so ein bisschen miteinander zu verbinden.
Mhm. Hattest du, bevor du dich dazu entschlossen hast, jetzt auf die Bühne zu gehen und dich ein bisschen damit nach draußen zu wagen, schon eigene Songs fertig? Oder ist es dann... Also du hast eine längere Zeit da schon quasi in der Schublade liegen gehabt und dich einfach noch nicht so richtig getraut, rauszunehmen.
So Songwriting an sich mache ich seit 10 Jahren ungefähr.
Okay, Wahnsinn.
Ja.
Ich habe gelesen, dass du auch schon Workshops gegeben hast für freies Schreiben
Ja,
und so
genau.
weiter. Machst du das immer noch?
Ja, wenn man mich bucht, mache ich das gerne. Genau, das ist so, sind so Workshops zum Thema kreatives Schreiben ganz generell, aber auch mit dem Schwerpunkt Songwriting. Also es sind, es ist ein sehr freier, autodidaktischer Workshop. Also ich habe den konzipiert für ein Festival und dass Leute da ein- und aussteigen können, wie sie Bock haben und eine kurze Einführung bekommen. Und dann, ich habe so kleine Bausteine quasi mitgebracht, die man als Anregung nutzen kann, um Texte zu schreiben. Und das kann man dann sowohl auf Gedichte oder Kurzgeschichten übertragen. Aber ich habe auch so speziell für Songwriting Sachen dabei.
Hat es zum Singer-Songwriter auch eine Entwicklung gegeben, was weiß ich, dass du als Jugendlicher mal in einer Band irgendwie gespielt hast oder dich vielleicht irgendwann entschlossen hast, noch Musik zu studieren oder sowas? Wie war die Entwicklung dahin?
So eine richtige Entwicklung gab es eigentlich gar nicht. Es war echt so eine, ich weiß auch nicht, wo die Idee dann herkam. Meine Schwester wurde vor 10 Jahren 18 und ich dachte, ich will ihr was Besonderes zum Geburtstag schenken. Und dann kam die Idee, hey, warum schreibst du nicht einen Song? Und dann dachte ich erst, ah nee, das geht doch nicht, dafür muss man Musik studieren oder richtig Ahnung haben. Und ich konnte da so 4 Akkorde auf der Gitarre schrebbeln. Aber habe halt immer schon viel geschrieben, also immer viel Kurzgeschichten und sowas. Also da habe ich mich schon relativ sicher gefühlt auf dem Gebiet. Und dann dachte ich, okay, dann probierst du es jetzt halt so. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber vielleicht klappt es ja doch. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.
Ja, cool.
Ja.
Wie viele Songs, kannst du das so grob über den Daumen sagen, hast du jetzt in den 4 Jahren, in denen du jetzt damit unterwegs bist, so auf die Welt gebracht?
Aber in den 4 Jahren jetzt, ich glaube so 60, 70. Also ich habe 2020 wahnsinnig viel geschrieben. Ich glaube, allein in 2020 habe ich 50 Songs geschrieben.
Wahnsinn.
Ja.
Und du hast jetzt, glaube ich, auch ein neues Album aufgenommen, hast du mir
genau,
gesagt.
Genau, mein
ne?
erstes, ja.
Dein
also ich habe sehr viel geschrieben, aber noch wenig released und es war jetzt mal an der Zeit. Genau, mein Debütalbum kommt jetzt im September.
Super. Wann hast du das aufgenommen? Jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich dann
ja,
irgendwann
genau,
vor kurzem?
Ja, genau, Januar bis April habe ich das zu Hause aufgenommen.
Wie viele von diesen Songs sind da drauf?
7.
7, okay.
Genau.
Das heißt, es gibt Hoffnung auf ein Folgewerk.
Auf jeden Fall. Das ist alles schon in Planung.
Musst du dann irgendwie sehen, dass du diese 50, 60, 70
ja,
Sachen alle so nach und nach veröffentlichst, ne?
Ja.
Ja, ich habe das aber auch mal festgestellt, wenn man einmal angefangen hat zu schreiben, mein Freund George Major hat mal gesagt, dann ist die Songwriter-Antenne ausgefahren und dann nimmt man unheimlich viel auf und der Prozess des Schreibens geht dann eigentlich relativ schnell, ne?
Ja, total.
Und wenn man
dann
aufnimmt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, andere Herausforderung, ne?
Ja, das ist sehr aufwendig.
Hat sich an deinen Songs, während du jetzt das Debütalbum aufgenommen hast, auch noch viel verändert, wo du dann gemerkt hast, beim Aufnehmen, ist da nochmal eine Textidee, wo du gedacht hast, das verändere ich nochmal oder in der Musik ist noch was passiert oder es hat sich irgendwas verkürzt oder verlängert oder so?
Nee, an der Struktur nicht. Da bin ich auch, ich weiß nicht, ich glaube, einige Leute machen das viel, dass die irgendwie im Nachhinein noch viel ändern. Bei mir ist das, ich schreibe das dann runter und dann ist das für mich auch eigentlich abgeschlossen oft. Genau, also da hat sich nicht so viel verändert. Also ich habe da natürlich so arrangementmäßig geguckt, wie kann ich das jetzt gut umsetzen, damit es den Song irgendwie zugute kommt. Aber genauso von der Struktur hat sich relativ wenig verändert.
Ja, bei mir ist tatsächlich das Gegenteil. Als ich angefangen habe aufzunehmen, jeder einzelne Text, jeder einzelne hat sich nochmal verändert. Und
abgefahren.
Auch so Kleinigkeiten auch manchmal, so wo ich gedacht habe, wenn ich so 4 Zeilen hintereinander habe, eigentlich wäre es besser, die dann nochmal miteinander zu tauschen, die hintere nach vorne und irgendwie so, dass es mehr Sinn ergibt. Manchmal, finde ich, haben sich für mich zumindest die Sachen dann so ergeben, wenn ich aufgenommen habe, bin ich dann doch nochmal auf Ideen über Ideen gestolpert oder hatte dann doch solche Dinge nochmal im Kopf, wo ich gemerkt habe, eigentlich macht es von der Logik mehr Sinn, das zu tauschen. Aber da kann man sich natürlich auch dann kaputt basteln. Da kann man natürlich, irgendwann muss man so einen Stopp machen und sagen, jetzt ist man mit dem durch, was man dann
ja,
geschrieben
glaub,
hat.
Ja, ich glaube, es kann so beides haben. Es ist ja irgendwo auch cool, wenn beim Recording der kreative Prozess eigentlich noch weitergeht und so offen bleibt. Das kann ja auch total cool sein. Ja.
Genau, also gibt beide Wege und wahrscheinlich kommt es dann immer ganz drauf an, was man da gerade vor sich hat. Ne?
Ja.
Dann komme ich doch nochmal einmal zurück zum Trauerkloß-Pop. Als ich das gelesen habe, war mir eigentlich dann auch direkt klar, wenn du in diesem Podcast mitmachst, welchen von meinen Songs ich dir vorspiele. Das ist schon einer der etwas traurigeren, melancholischeren Sorte.
Ja.
Ihr hört jetzt einen kleinen Ausschnitt, 30 Sekunden aus meinem Song Ghost, der gerade veröffentlicht worden ist. Und im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir dann ein bisschen darüber, bevor wir dann zu einem traurigen Lied von Hannah kommen.
Yeah. Genau, das war Ghost von dir, dein neuer Song. Wann hast du den geschrieben?
2023 im Sommer.
Okay, und gab es irgendwie ein, was war der Auslöser? Was hat den Song so ins Rollen gebracht?
Ich hatte mal eine Situation, ich kann jetzt gar nicht mehr ganz zuordnen, wann das genau gewesen ist, aber sie ist halt irgendwie sehr präsent bei mir in Erinnerung geblieben, wo ich glaube, jeder fühlt sich ja manchmal irgendwie einsam oder nicht richtig gesehen oder sowas. Und einmal gab es bei mir eine Situation, da bin ich in Münster am Hauptbahnhof langgelaufen. Es war irre voll, sind 1000 Menschen um mich herumgelaufen. Und ich hatte irgendwie in dem Moment das Gefühl, aus der Phase heraus, in der ich gerade war, wo ich auch ein bisschen down war und alles irgendwie nicht so super war, mich in der riesen Menschenmenge einsam zu fühlen. Oder ja, als wenn man nicht so richtig in das Bild passt. Mhm. Und das ist immer in meiner Erinnerung geblieben. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, was genau der Auslöser war zu dem Zeitpunkt, aber dieses Gefühl habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung behalten und hatte mir dann irgendwann mal vorgenommen, einen Song darüber zu schreiben. Und das war letztendlich dann der Auslöser für den Text. Witzigerweise ist es so, ich hatte für das Bild, was so dahinter steckt, eigentlich immer so eine Situation im Kopf, die eher so im Herbst oder Winter spielt. Und hatte mir dann eigentlich auch vorgenommen, diesen Song eher im Herbst oder Winter zu veröffentlichen. Jetzt hat sich es aber dann doch in der ganzen Struktur so ergeben, dass es jetzt gerade August ist und das dann doch ein bisschen anders passiert ist, als ich es geplant hatte, aber das war so der ursprüngliche Plan. Also der Song ist schon relativ lange fertig, aber lag jetzt doch noch ein bisschen rum, weil ich gedacht habe, der kommt halt später.
Mhm. Haben sich da von 2023 bis heute, hat sich da auch noch mal viel an dem Song verändert?
Nee, der ist wirklich dann einfach, ja, 2023 aufgenommen und dann ist er so geblieben. Ich war versucht, nochmal da dran zu gehen, weil ich so ein paar Kleinigkeiten gemerkt habe, wo ich gedacht habe, ja, das hätte ich jetzt nochmal so und so, aber eigentlich war ich damit zufrieden und dann war es auch in Ordnung. Das ist ja dann auch so der Punkt, immer in der Lage zu sein, loszulassen und zu sagen, nein, es ist gut, wie es ist. Und natürlich hört ja jeder Mensch, der Musik macht und was aufgenommen hat, immer noch irgendwelche Dinge, wo man denkt, das hätte ich noch mal anders machen, ich könnte da und sowas. Ne? Und bei dem Song speziell ist es so, man ist ja, wenn man auf Englisch singt, eher immer so daran gewöhnt, das amerikanisch zu betonen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann ganz spät erst gemerkt, als ich es mir noch mal angehört habe, oh, das mache ich ja gar nicht. Dann kommt halt nicht last, sondern last. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ach komm, das bleibt jetzt, ist ja völlig egal irgendwie, ne? Ich glaube, andere vermischen es manchmal dann auch irgendwie und das war jetzt dann doch nicht Grund genug, um nochmal ranzugehen, um es zu verändern.
Ja, das ist ja jetzt ein englischer Song. Schreibst du nur auf Englisch oder schreibst du auch auf Deutsch?
Ich schreibe eigentlich nur auf Englisch, aber habe auch schon mal einen von meinen englischen Texten ins Deutsche übersetzt. Also jetzt gar nicht angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Könnte ich mir für andere auch vorstellen. Bislang habe ich aber wirklich nur englische Songs gemacht. Also es fühlte sich für mich einfach, weiß nicht, aus dem, was ich wahrscheinlich auch an Musik höre und sehr gerne mag, okay, obwohl ich auch deutsche Sachen höre, irgendwie passender und richtiger an. Ne? Aber Deutsch ist, glaube ich, schon, du machst beides, glaube ich, ne?
Ja, mittlerweile nur noch Deutsch tatsächlich.
Das ist witzig, weil ich glaube, ich habe in irgendeinem Text gelesen über dich, vornehmlich Englisch, aber auch ja mal Deutsch oder so. Ne?
Ja.
Der war dann wahrscheinlich wirklich älter.
Ja, ich glaube, so seit 2 Jahren schreibe ich eigentlich nur noch auf Deutsch, sehr bewusst. Ja, genau.
Ja, ich habe mal drüber nachgedacht, wenn ich ein Stück weiter bin, weiß ich, in 2, 3 Jahren oder so, mal ein bisschen zu sammeln und dann vielleicht mal zu gucken, ob ich so 4, 5 von denen, die ich dann bis dahin gemacht habe, raussuche und dann sage, das wären jetzt welche, wo sich's lohnt, nochmal die deutsche Version zu machen. Mhm. Aber das ist so ein Plan, der liegt so weit in der Zukunft. Mal gucken, ob das dann noch passiert.
Ja. Dein Song ist ja jetzt auch ziemlich melancholisch. Ist das repräsentativ für deine andere Musik auch?
Ja, ich glaube, ich neige schon zu ernsterer Musik. Das ist wahrscheinlich schon der wirklich so am melancholischsten ist und auch von der Musik. Als ich den Text dann fertig hatte, war mir dann halt irgendwie klar, die Musik soll auch so ein bisschen kühl klingen. Mhm. Ne? Also so,
ja, ist das auch sehr elektronisch. Ne?
Genau, dass es das halt wieder so ein bisschen widerspiegelt, was das Gefühl ist, was halt hinter diesem Text steht. Ne? Ich wollte diesen Song dann auch etwas sparsamer instrumentieren. Meine Musik ist ja immer so ein kleines bisschen mit Loop-Charakter angelegt. Das heißt, es sind mehrere Schichten, mehrere Spuren, mehrere Layers übereinander. Und es kommt immer mal ein bisschen was dazu. Und die Dynamik entsteht dann auch daraus, dass halt immer mal wieder ein Element hinzukommt oder auch mal was wieder weggeht und so. In diesem Song wollte ich es halt sparsamer halten. Das Beatboxing ursprünglich auch sogar ganz rauslassen. Am Ende habe ich mich dann doch dazu entschlossen, eine Hi-Hat reinzunehmen und ein bisschen was reinzumachen. Im Vergleich zu den anderen Songs ist es aber doch so, dass dieser hier weniger Spuren hat. Also der ist ein bisschen leerer. Ich wollte die Message vom Text, dieses Gefühl der Einsamkeit auch durch eine Leere in dem Arrangement widerspiegeln. Und die elektronischen Elemente, die drin sind, diese Sounds, die von der Touch-Gitarre kommen, wirken wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen kälter, so wie ich es haben wollte, ein bisschen elektronischer, weil sie halt den Raum dafür auch haben. Und ja, das passt halt schon so zu dem Song. Der ist, glaube ich, schon melancholischer als die anderen, aber ich neige schon eher zu ernsteren Texten, weil was ich schlimm finde, sind eigentlich wirklich oberflächliche Songs. Also wenn ich irgendwie Sachen im Radio höre, wo ich denke, das ist jetzt so wirklich, das kann jeder mögen so irgendwie, ne? Das ist tut nicht weh. Ja, und
man muss die Massen begeistern, ne?
Ja, genau. Es gibt ja diesen, ich hatte das in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, diese Folge von Jan Böhmermann, wo er sich über Max Giesinger auslässt und dann auch so ein bisschen erwähnt, wie beliebig und austauschbar die deutsche Popmusik so ist, die man im Radio hört. Mhm. Und ich nehme das auch so wahr. Mhm. Ich würde jetzt keinem da was Böses wollen und so. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob Max Giesinger oder Mark Forster, das mögen ja nette Menschen sein. Aber wenn ich das im Radio höre, ich finde es manchmal wirklich schlimm belanglos. Einfach nur noch, hey, wir sind alle gut drauf und alles ist toll. Und irgendwie hat man so das Gefühl, es sagt halt nichts aus. Es drückt nicht wirklich für mich zumindest wirkt es nicht so, als wenn es irgendwie wirklich was ist, was der Musiker, die Musikerin wirklich ausdrückt. Und auf der anderen Seite, politisch sind die Sachen meistens auch nicht. Das kann der AfD-Wähler eigentlich genauso hören wie jemand, der die Grünen wählt, weil einfach irgendwie nichts darin zu finden ist. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache letztendlich. Das ist ja nur so, wie ich es empfinde. Jedem anderen sei das gegönnt, wenn er es gut findet und mag.
Ja, da sind Geschmäcker ja sehr verschieden. Das ist ja auch immer total subjektiv und vermutlich auch stimmungsabhängig manchmal, ob man gerade irgendwie die Kapazitäten hat, sich so tief einzulassen oder nicht.
Genau.
Ja.
Genau so ist es.
Ja, cooler Song auf jeden Fall.
Ja, danke. Also ist manchmal ganz interessant, wenn das dann so lange liegen bleibt und man eigentlich plant, so Richtung Oktober zu gehen. Ne? Und ich habe es ja jetzt so gemacht, dass ich immer monatlich einen Song veröffentlicht habe, so seit Januar. Und den hatte ich wirklich für Oktober vorgesehen und alles schon so geplant. Und irgendwie hat sich jetzt doch alles ein bisschen anders geschoben, was dann auch daran liegt, dass ich ursprünglich 12 Songs geplant hatte, also bis in den Dezember hinein das so durchzuziehen. Mhm. Jetzt habe ich 10 Songs fertig und hatte das Gefühl, jetzt ist alles rund und da muss nicht unbedingt noch viel zukommen und dadurch hat sich es jetzt eher so ein bisschen anders geschoben und jetzt ist es ein August-Song geworden.
Ja, dann ist das so. Aber dann sollte man auch so auf sein Bauchgefühl hören, glaube ich.
Ja, genau. Und dann offen sein, auch im Prozess einfach zu sagen, ich musste jetzt nicht so versteift auf irgendwelche Pläne, die ich mal im Kopf hatte, nicht auf den hängen bleiben und unflexibel bleiben, sondern einfach gucken, was dann halt passiert und offen sein für die Entwicklung, die dann kommt. Das Bild ist natürlich immer ganz interessant, wenn man selber irgendwie dem Song sich so im Herbst, Winter sieht und dann auch Bilder im Kopf hat, wo vielleicht Leute in Mendeln irgendwo an einer Haltestelle stehen und frieren und dann ist man doch jetzt letztendlich im August da drin und es kommt zu einem ganz anderen Punkt raus. Würde es mich natürlich immer interessieren, Musik löst ja immer irgendwelche Bilder im Kopf aus, wenn es jetzt Leute hören, wenn es erscheint, ob es dann halt irgendwie auch mit dazu gehört, in welchem Zeitraum es so rauskommt. Ich habe es bei anderen mal gehört, als dann irgendwie eine Single rausgekommen ist, die eher in den Winter gepasst hat, aber im Sommer erschienen ist, dass dann Leute auch geschrieben haben, ach, das will ich jetzt gar nicht hören. Ich hätte jetzt lieber einen Reggae-Song oder sowas in der Art.
Ja.
Aber ja gut, davon kann man sich jetzt auch nicht immer abhängig machen. Vielleicht habe ich ja Glück, ne? Und es ist sehr viel Regen jetzt irgendwie und dann passt das halt auch wieder rein. Nein.
Ich würde sagen, Einsamkeit ist ja auch ein relativ universelles Thema.
Ja, man kann sich tatsächlich
jeder Jahreszeit.
Ne, genau, man kann sich tatsächlich auch im Sommer sehr einsam fühlen oder nicht gesehen fühlen dann halt letztendlich, ne?
Ja.
Ja, was ich sehr interessant finde, ist ja immer wieder, wenn ich Leute einlade am Podcast, bei dem Podcast mitzumachen und wir sprechen ja dann nie vorher ab, welcher Song ist es von mir, welcher Song ist es von dir. Es ist jetzt doch öfter mal passiert, dass es sich dann zufällig so rausgestellt hat, dass die Songs sehr gut zueinander gepasst haben. Ja. Und das fand ich in diesem Fall auch so.
Das stimmt.
Genau. Ihr hört jetzt einen kleinen Ausschnitt von Hannas neuen Song Glasglocke, der ja dann erst im September erscheint. Aber
am 2. August. Das wird meine erste Single.
2. August?
Ja.
Ja gut, dann passt es doch sehr gut. Dann sind beide auch schon irgendwie zu dem Zeitpunkt draußen. Das ist gut. Und ihr hört jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus. Und dann gehen wir im Detail auch nochmal auf den Song ein.
Warum fühle ich mich so falsch, wenn niemand mir einen Grund gibt? Das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, was gerade das Problem ist. Und ich
ja, das Thema, glaube ich, ist ja doch relativ ähnlich zu meinem Text.
Ja.
Da geht es ja auch ein bisschen um Einsamkeit. Erzähl doch mal, wie der Song entstanden ist. Gab es da auch ein Schlüsselerlebnis, was dafür gesorgt hat, dass du genau diesen Text, diesen Song geschrieben hast?
Es gab nicht das eine Schlüsselerlebnis. Es ist, glaube ich, generell so, dass ich mich oft sehr unwohl fühle mit anderen Menschen oder in großen Gruppen und so. Ich glaube, der Song kam zu mir, als ich mal wieder von irgendeinem abendlichen Event kam und nach Hause kam und endlich alleine war und dachte, oh, Gott sei Dank wieder zu Hause und alleine und boah, war das anstrengend und oh, wie doof, dass ich das so anstrengend finde. Eigentlich würde ich mich gern viel mehr verbunden fühlen mit anderen Menschen, aber habe das Gefühl, alle kriegen es hin, nur ich nicht, was natürlich auch ein Trugschluss ist. So immer, wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, stellt sich heraus, dass das doch ein sehr universelles Thema ist, dass sich viele Leute oft irgendwie nicht so reinpassend fühlen. Genau. Und aus dieser Stimmung heraus habe ich diesen Song dann geschrieben.
Die kann ich aber auch nachvollziehen. Es gibt, finde ich, manchmal so Tage, ist bei mir zumindest so, wo ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo hin muss und es ist eine große Gruppe im Spiel, dass mich das direkt so ein bisschen überfordert. Dass ich so denke, ich kann mich mit 3-4 Leuten treffen, irgendwie eher so ein kleines Meeting, aber so die große Party oder die Riesensache ist dann vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Das ist wahrscheinlich dann so eine ähnliche Geschichte wie bei dir.
Ja, genau.
Und wie bist du auf das Bild mit der Glasglocke gekommen?
Das ist eine gute Frage. Das kam einfach so zu mir. Ich glaube, das ist auch so dieses Ding, ich habe das Gefühl, wenn ich viel schreibe und viel in Übung bin, dann gehe ich echt mit so einer, mit so einer Brille durchs Leben, mit so einer Songwriting-Brille, wo ich denke, okay, wie würde ich das und das jetzt gerade, das, was ich gerade sehe, wie würde ich das in einen Song verpacken oder das, was hier gerade passiert, das, was ich gerade wahrnehme, das, was ich gerade fühle, also wie würde ich das schreiben? Und ich glaube, und dann habe ich das Gefühl, je mehr ich das mache und trainiere, desto leichter kommen diese Bilder auch einfach zu mir oder irgendwelche Songzeilen. Ich glaube, diese Zeile, und ich fühle mich wie unter einer Glasglocke, die ich erst sehe, spiegeln sich andere in mir, die kam zu mir, die war da und dann dachte ich, cool, da mache ich jetzt einen Song draus.
Mhm.
Genau.
Wenn ich es jetzt richtig sehe, war zuerst der Text da und dann ist die Musik gekommen. Ach, schön.
Genau.
Ich habe mit ganz vielen Leuten natürlich jetzt bei dem Podcast immer gesprochen und bei mir war es dann immer so, ich bin immer der Einzige gewesen, der gesagt hat, ich schreibe erst die Texte und dann kommt die Musik. Deshalb ist es irgendwie ganz schön, dass auch mal jemand hier ist, bei dem auch zuerst der Text halt da war.
Ja, ich habe immer sehr, sehr viele Textideen.
Ja, ist bei mir das Gleiche. Ich finde es auch irgendwie, egal wo man ist, ne, man kann halt immer Notizen machen,
irgendwas
aufschreiben und gucken. Und wenn du in der Bahn sitzt, dann schreibst du mal wieder in irgendwas.
Ja, gerade auch schon wieder im Bus hier.
Ja. Womit schreibst du? Machst du das digital?
Mit dieser Notizen-App.
Ja, mit der
Notizen-App. Ja.
Genau, also gibt ja auch viele Leute, die machen das dann halt mit Papier und Stift und sowas.
Habe ich traditionell auch, genau, aber das ist dann eher, wenn ich wirklich sage, okay, ich setze mich jetzt wirklich gezielt hin zum Ideen sammeln. Oder ich mache das auch gerne, wenn ich irgendwie frei habe, dass ich mich morgens mit meinem Kaffee irgendwie in die Sonne setze und sage, okay, jetzt sammelst du wirklich eine halbe Stunde lang Gedanken und guckst noch nicht aufs Handy morgens, sondern machst erstmal so Free-Writing morgens. Mhm.
Ja. Da ist es natürlich dann auch ganz gut mit Stift und Papier, weil man einfach weniger abgelenkt ist direkt, ne?
Ja.
Genau, und dann so die Arbeit, die dann manchmal so dahinter steckt, so Synonyme, Reime und sowas in der Art zu finden, da ist natürlich dein Handy wieder ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Wann war dir klar, wie die Musik zu diesem Song aussehen wird, als du den Text fertig hattest? Da hattest du direkt im Kopf, wie die Musik klingen muss, was das ausdrücken soll?
Nee, ich mache es dann oft so, dass ich mich erstmal frage, okay, was soll es grob für einen Takt sein? Soll es eher was Schwingendes sein? Dann nehme ich gern 6/8-Takt. Oder soll es eher was sein, was so ein bisschen straighter ist? Dann finde ich 4/4 immer ganz gut. Da habe ich mich für 4/4 entschieden. Und dann habe ich meistens so diese Textfragmente schon, die irgendwie grob auch schon in der Reihenfolge sind, wie ich sie haben will. Und dann spiele ich damit rum, dass ich mir die wirklich laut sage und gucke, was macht die natürliche Textmelodie beim Sprechen mit den Lines, wo geht das vielleicht hin melodisch. Und so entwickelt sich dann die Melodie. Mhm.
Was ich ganz schön finde in dem Song, du hast ja am Anfang, es fängt relativ ruhig an.
Ja.
Und dann kommt nachher doch ein bisschen Rhythmus rein. Ja. Das passt natürlich eigentlich, wenn wir jetzt den Bogen wieder zurückspannen zum Anfang, zum tanzbaren Trauerklos-Pop.
Genau, das ist ein relativer Upbeat-Song eigentlich,
ja, genau.
Ohne Beats.
Ja, es ist dann halt Rhythmus drin. Man kann das Ganze ja jetzt, könnte das Ganze ja auch wirklich noch in eine viel melancholischere Stimmung packen. Mhm. Aber so mit dem Tempo dabei finde ich, dass es trotzdem gut passt. Es kann ja dann irgendwie auch sein, wenn man eine Traurigkeit in sich hat, dass man trotzdem, aus was für Gefühl auch immer, ob es irgendwie eine Art Frust oder sonst was ist, irgendwie auch eine Energie bündeln kann, die natürlich dann irgendwie auch sich, wenn man Musik macht, im Rhythmus äußern kann.
Ja, genau.
Hattest du sowas dabei auch im Kopf dann irgendwie, als du gesagt hast, das wird jetzt aber eine rhythmischere Nummer, also nach dem Motto, wenn ich mich so fühle, will ich mich jetzt nicht einfach hinsetzen und verkriechen, sondern es irgendwie ja so ein bisschen rauslassen?
Ja, ich glaube, es war schon wieder so ein Song, bei dem ich dachte, okay, da wird jetzt schon textlich wieder sehr traurig. Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen drauf achten, dass ich musikalisch so ein bisschen dagegen steuere. Oder es geht ja nicht gegeneinander, es fusioniert ja ziemlich gut, finde ich. Aber ich habe da schon bewusst drauf geachtet, dass es nicht zu traurig klingt, sondern auch so ein bisschen sich ein bisschen fröhlicher anhört, von der Melodie her zumindest.
Mhm.
Ja.
Genau. Du hast als tragendes Element eigentlich die Akustikgitarre drin, ne?
Ja.
Wenn ich es jetzt richtig gehört habe, sind es 2 Gitarren, deine Stimme. Und an einer Stelle ist, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Reverse-Effekt, der dann halt so in den nächsten Teil überleitet.
Ja, genau. Es sind 3 Gitarren, meine Vocals und Backing-Vocals. Und das ist auch so das Konzept meines Albums. Es ist wirklich nur Stimme und Gitarre. Ich hab mich da irgendwie lange mit beschäftigt, wie ich es arrangen will. Und habe dann gesagt, okay, ich will eigentlich, also mir macht das eigentlich Spaß, so viele Layers aufzubauen. Das habe ich in dem Song, den ich als letztes released habe, Schwimm heute, habe ich das auch gemacht. Da habe ich sehr viel rumgespielt und der ist sehr kühl und elektronisch und hat sehr viele kleine Details. Und das hat auch total viel Spaß gemacht. Aber es hat sich für mein Album jetzt irgendwie nicht so stimmig angefühlt, weil also es heißt Nah, mein Album.
Mhm.
Und ich wollte dementsprechend auch so nah dranbleiben wie möglich und auch vielleicht so nah dranbleiben wie möglich, wie ich es eigentlich live spiele. Aber mit noch ein paar Add-ons. Deshalb war mein Kompromiss dann zu sagen, okay, da machst du eben nur Gitarre und Stimme, aber arrangierst das Ganze dann ein kleines bisschen aus.
Mhm.
Genau.
Und die Gitarren hast du alle alleine auch gespielt oder hast du
Ich und mein Partner.
Okay.
Genau.
Und auf der Bühne machst du das auch alleine oder spielt ihr dann auch zu zweit?
Wir spielen auch manchmal zu zweit, genau. Mhm. Also oft mache ich es alleine, manchmal hat er Zeit und Bock, dann macht er auch mit.
Also wie es dann passt.
Genau.
Hast du den Song schon live gespielt oder noch unter Verschluss gehalten?
Nee, den habe ich auch schon live gespielt.
Nimmst du da auch Reaktionen vom Publikum dann wahr auf diese Mischung Melancholie und Tempo oder Upbeat?
Ah, das tatsächlich, da kam noch niemand zu mir und hat gesagt, oh cool, dass das jetzt irgendwie ein melancholischer Text mit tanzbarer Melodie war. Es sind eher immer so Reaktionen auf meine Texte, dass viele Leute kommen und sagen, oh, das habe ich irgendwie, damit konnte ich mich auch identifizieren und so.
Mhm.
Genau.
Und das Tanzbare, weiß nicht, das könntest du vielleicht von der Bühne sehen, wenn sich Leute dazu bewegen. Ne?
Das passiert auch manchmal, ja.
Wobei ich ja mal festgestellt habe, Leute tanzen ja wirklich zu den abgefahrensten Formen von Musik.
Stimmt.
Ne? Ich war mal auf einem Konzert von King Crimson in Bonn. Die haben gerade wirklich in dem Moment das abgedrehteste Zeug gespielt, also wirklich so richtig abgefahrenes Zeug. Im schrägen Takt, schräge Harmonien, alles. Und auch dazu haben Leute getanzt, wo ich dann auch gedacht habe,
ist alles möglich.
Genau, jeder so, wie er es empfindet. Ne? Ja. Aber ich könnte dazu jetzt nicht tanzen. Aber ist ja dann vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Wenn du sagst, Leute kommen auch nach den Konzerten zu dir und sprechen dich auf die Texte an, finde ich natürlich total bemerkenswert, weil man ja manchmal das Gefühl hat, dass Musik irgendwie nicht unbedingt immer so für Leute in die Tiefe geht, wenn sie dann auf einem Konzert sind oder bei irgendeinem Festival Musik hören und sich dann wirklich auf die Texte direkt einlassen können, vielleicht von Songs, die sie vorher noch nie gehört haben, die sie jetzt auch nicht direkt bei Spotify und Co. hören können, das ist ja schon relativ bemerkenswert.
Ja, ich glaube, es kommt auch hauptsächlich bei Konzerten vor, die wirklich klein und intim sind und wo die Leute dann auch wirklich hinkommen zum Hören. Ich finde es auch immer sehr schwierig, auf Veranstaltungen zu spielen, wo ich eigentlich nur Hintergrundmusik bin, was auch total fein ist so. Aber das ist dann mit der Musik schwierig, weil es eben Musik ist, die eigentlich dafür geschrieben ist, um zuzuhören. Und dann funktioniert sie aber auch wirklich sehr gut.
Und dann ist es natürlich auch das beste Feedback, was man haben kann, wenn man was schreibt und Leute wirklich nachher ankommen und sagen, ich habe zugehört und finde, dass es mich in irgendeiner Form bewegt oder ich nachvollziehen kann, worum der Text dann geht. Ne?
Ja, genau. Und dafür mache ich es, glaube ich, auch mittlerweile eigentlich. Also ich mache es natürlich auch für mich, aber es ist für mich, glaube ich, eine Form des Dialogs, den ich so sonst nicht hinbekommen würde. Also ich glaube, das, was ich in meiner Musik teile, würde ich so nie mit anderen Menschen teilen oder nur mit wenigen Menschen.
Mhm. Ja. Der Songtext, wenn du jetzt auf das Debütalbum insgesamt guckst, passt der sich halt genau wie die Musik auch mit den anderen Songs, passt es gut zusammen? Also würdest du so sagen, thematisch ist da ein roter Faden drin, den du beschreiben könntest?
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und so richtig. Ja, es gibt so ein paar Cluster-Themen. Also diese Schwermütigkeit, die ist so ein Cluster-Thema. Und das andere Cluster-Thema ist so in Beziehung mit anderen Menschen gehen. Also Liebe oder nicht Liebe.
Dann passt ja auch der Albumtitel eigentlich ganz gut. Ne?
Genau.
Wenn man jetzt von nah ausgeht, kann man das ja wirklich ganz gut als roten Faden wirklich sehen.
Ja, also es sind alles auf jeden Fall sehr nahe Texte. Ja.
Hast du Vorbilder musikalische, wo du sagen würdest, das ist jetzt jemand, der oder die eine ähnliche Richtung textlich einschlägt oder eine Musik macht, wo du das Gefühl hast, da findest du dich auch wieder oder siehst das halt irgendwie wirklich so ein bisschen als Vorbild an?
Ja, ganz wenig tatsächlich. Also ich glaube, ich höre einfach super viel querbeet. Also ich höre alles. So von, weiß ich nicht, Klassik bis Metal, das ist alles dabei, außer Schlager. Und ich glaube, für mich ist es dann eher so, wenn ich einen Song cool finde, dass ich dann manchmal sage, okay, ich will einen Song schreiben, der vielleicht ähnlich klingt. Und dann gucke ich, ob ich vielleicht die Akkordfolge übernehme oder den Takt oder ja. Also es ist so, aber so ein Künstler, eine Künstlerin, die ich wirklich so konstant als Vorbild habe, gibt es tatsächlich nicht. Da lasse ich mich sehr divers inspirieren.
Ja, aber jetzt sprichst du genau ein Thema an, auf das ich jetzt auch kommen wollte. Ich wollte dich nur fragen, wenn du Workshops gibst über freies Schreiben, wie wichtig findest du Musiktheorie?
Also ich selber kann keine Noten lesen.
Das kann Paul McCartney, soweit ich gehört habe, auch nicht. Ne?
Aber ich glaube, so ein bisschen Musiktheorie hilft schon. Also so Quintenzirkel zu kennen hilft. Ich schreibe auch viel am Klavier. Ich finde, am Klavier ist es noch mal ein bisschen einfacher, Musiktheorie nachzuvollziehen als an der Gitarre. Und ich finde, was auch hilfreich ist, ist so die Psychologie von Songs zu verstehen. Also so ein bisschen zu verstehen, was machen bestimmte Melodien mit uns? Warum ist es sinnvoller, in der Strophe vielleicht tiefer zu schreiben und im Chorus höher zu gehen, weil es die Spannung erhöht und den Zuhörer, die Zuhörerin wieder zurückholt? Warum kann es sinnvoll sein, eine Hook zu schreiben, mit Synkopen zu arbeiten? Also ich finde, das sind auf jeden Fall mega hilfreiche Dinge.
Ja. Wie hast du dich mit den Dingen beschäftigt? Hast du was dazu gelesen, Workshops besucht? Wie bist du genau auf die Sachen, die du jetzt zum Beispiel gerade aufgezählt hast, gekommen?
Hauptsächlich durch Abgucken, also durch Hören. Und dann analysieren, was finde ich gerade so cool an dem Song? Was macht den Song für mich gerade so cool? Genau.
Weil das wäre ja eigentlich auch ein total spannendes Thema für ein Buch, ne? Also Psychologie von Songs, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, müsste ich vielleicht irgendwie nochmal suchen, ob ich was für die Shownotes finde, aber das sind ja Sachen, die wirklich total hilfreich sind.
Ja.
Aber du hast es dann wirklich so gemacht, gehört, also viel Musik gehört und einfach immer darauf geachtet, was genau spricht mich jetzt so an Text oder Musik und warum ist es halt wirklich genau das?
Ja, genau, also viel abgeguckt, beziehungsweise abgehört in dem Fall. Ja.
Ja, so wie du vorhin auch gesagt hast, ne, wenn man jetzt irgendwie auf Songs aufmerksam wird, die einem gefallen und man entdeckt dann ein Element da drin, wo man sagen würde, hätte ich auch gerne in einem von meinen Songs, spricht ja auch absolut nichts dagegen, sich genau dieses Element rauszunehmen und es zu benutzen, weil wir können ja alle keine neuen Akkordfolgen erfinden.
Ja.
Und Intervalle auch nicht so richtig, ne? Und irgendwie hat es wahrscheinlich auch mehr oder weniger alles schon mal irgendwo gegeben und die Kunst ist ja dann wahrscheinlich, man nimmt sich diese Dinge, lässt sich selber halt drauf ein und manchmal vermischt es sich dann nochmal mit irgendwas anderem und am Ende kommt was ganz Neues dabei raus,
genau,
wo kein Mensch sehen würde, ist das nicht die gleiche Akkordfolge wie in Song XY beispielsweise.
Ja,
ne?
Ja, also bei meinem Song Glasglocke zum Beispiel hatte ich auch einen Vorbildsong, der heißt Arcade und jetzt habe ich den Interpreten vergessen. Der fängt nämlich am Anfang auch sehr, sehr, sehr langsam an und wird dann ein bisschen schneller und das war eigentlich auch schon das, was ich so cool fand an dem Song, dass da so eine Diskrepanz war von wie er anfängt und wie er dann in der Strophe weitergeht. Und das habe ich übernommen und ich glaube, man wird es auch nicht raushören. Und das ist mir auch immer wichtig, dass wenn ich mich von einem Song inspirieren lasse, dass ich dann am Ende immer noch mal checke, okay, wird das jemand erkennen, dass es von dem Song inspiriert ist? Weil das wäre mir, glaube ich, schon, also ich will ja auch nicht klauen.
Ja, genau.
Das würde ich nicht wollen.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich irgendwie so. Also ich habe das bei mir auch festgestellt, also ähnlich wie du es gerade auch beschrieben hast, Akkordfolgen beispielsweise. Also wenn man so denkt, ach, die ist jetzt wirklich cool, die hätte ich auch gerne in einem Song drin, dann fängt man an und bastelt mit seinem Text, hat die Akkordfolge und merkt dann aber beim Schreiben, ja, so ganz hundertprozentig passt es nicht, lässt dann einen Akkord weg oder tauscht mal einen Akkord aus und irgendwie steht es am Ende, wenn man mit dem Prozess durch ist, hört sich es wirklich einfach anders an und man denkt dann einfach, nö, das ist jetzt definitiv nicht geklaut, sondern so wie du es jetzt auch gesagt hast, inspiriert.
Ja,
ne?
Ja.
Du nimmst es dann halt, weil dir eine Stimmung irgendwie gefällt, die eine Akkordfolge dann ausmacht und kannst damit dann weiter basteln irgendwie. Ne?
Ja.
Ich habe mir mal irgendwann ein Buch gekauft, das schreibe ich nachher auch nochmal in die Shownotes rein, das heißt How to Write Songs on Guitar.
Ah, okay.
Das soll eine sehr praktische Form von Musiktheorie für Gitarristen sein. Und was ich dabei witzig fand, war halt wirklich so der theoretische Ansatz, wo dann da stand, das ist jetzt hier die Verbindung XY, bla bla. Und die hört man auch in den folgenden Songs. Dann sind da ein paar Beispiele. Ist hier drin, hier drin, hier drin, hier drin.
Ach, das ist cool.
Und die Stimmung ist dann her sowas und sowas und sowas. Ne? Und ich habe das mal, ja, ist lange her. Also ich habe das Buch vor langer, langer, langer Zeit gekauft. Habe ich noch gar keine Songs geschrieben. Da wurde mir es mehr empfohlen, als es hilft, um sich mit Musiktheorie zu beschäftigen.
Mhm.
Aber ich glaube, jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, wäre es interessant, mal wieder reinzugucken. Ne? Man kann ja sowas dann auch als Nachschlagewerk nehmen und inwieweit man es nachher dann für wirklich für das Songwriting nutzt oder es einfach wirklich ein bisschen als Inspiration nimmt für was für Akkordfolgen gibt's, muss man dann natürlich gucken. Aber sowas finde ich immer ganz interessant.
Ja, total. Ich finde, das sind auch wirklich einfach Sachen, die hilfreich sind zu lernen, so musiktheoretisch. Ja, also Noten, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Aber so manche Sachen sind einfach, also helfen einem einfach weiter. Damit macht man sich das Leben, glaube ich, ein bisschen leichter.
Ja. Du hast vorhin gesagt, Gitarre hast du dir selber beigebracht. Singen hast du dir wahrscheinlich dann auch selber beigebracht?
Nee, ich habe immer noch Gesangsunterricht ab und zu. Genau.
Okay. Und ja. Musiktheorie auch selbst beigebracht?
Ja, genau. Bücher gelesen. Genau.
Hast du Tipps für uns?
Boah, ich glaube, ich habe irgendwie so ein ABC-Musiktheorie-Buch oder so. Und dann sind da irgendwie halt alphabetisch durchnummeriert zu jedem Buchstaben irgendwie eine Sache von der Musiktheorie.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, mittlerweile gucke ich auch eher, wenn mich wirklich irgendwas dezidiert interessiert, dann gucke ich YouTube-Videos ganz viel.
Mhm, genau, da ist natürlich auch total viel zu holen.
Ja.
Kommst du auch manchmal beim Songwriting über die Musiktheorie irgendwo hin? Also ich habe es bei einem Song mal gehabt, ist jetzt schon ein paar Monate her, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt alle Podcast-Folgen gehört haben, die können sich vielleicht daran erinnern. Da habe ich einen Song quasi fast fertig gehabt und war aber mit der Melodie nicht glücklich. Also irgendwie war alles cool, aber irgendwie hat die Melodie nicht so richtig funktioniert.
Mhm.
Und dann dachte ich, das müsste eigentlich ein bisschen mysteriöser, spannender klingen.
Mhm.
Und dachte dann, wir können mal phrygisch ausprobieren, weil der phrygische Modus soll genau das sein. Und das hat mir dann geholfen, obwohl ich es jetzt nicht zu 100% ausgereizt habe, aber dann diese Stimmung zu kriegen. Bist du auch schon mal auf die Art und Weise an so einen Song rangegangen, dass du gesagt hast, ich packe jetzt quasi den musiktheoretischen Handwerkskoffer für irgendeine ganz bestimmte Sache raus, die du dann erzeugen wolltest?
Ja, also dann setze ich mich meistens ans Klavier. Meistens ist es dann bei mir auch die Melodie, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, wo ich dann irgendwie viel zum Beispiel mit Intervallen einfach rumprobiere, dass ich denke, okay, wenn du jetzt probier mal eine Oktave aus, so Somewhere Over the Rainbow ist dann ja diese Oktave, dann habe ich direkt diese große Diskrepanz. Das ist dann vielleicht spannend, wenn Leute das hören. Oder ich probiere so ein bisschen mit kleinen und großen Terzen rum oder mit dieser Dreier-Kombi, Grundton, was ist das? Quinte und dann Terz ist das, glaube ich, oder Quarte oder Terz? Nee, Quinte. Genau, dieses Dö-dö-dö. Also das ist ja dieser Dreiklang. Und damit probiere ich dann ziemlich gezielt auch rum am Klavier, ja.
Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über verschiedenste Formen von Songwriting gesprochen. Ich mache es bei meinem Podcast meistens so, wenn die Zeit ausreicht, dass ich am Ende dem Gast immer noch mal das Abschlusswort lasse. Hast du noch einen Thema, wo du sagen würdest, das ist jetzt was, was ich hier nochmal ansprechen möchte oder was vielleicht zum Songwriting unbedingt dazugehört oder wo du in deinen Workshops mal festgestellt hast, das interessiert vielleicht die Workshop-Teilnehmerinnen, Teilnehmer besonders?
Also ich glaube, ich kann Songwriting und generell Schreiben einfach jedem ans Herz legen, weil es ganz viel mit Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun hat und ich das immer als total heilsam empfinde. Also dieses Gefühl von irgendwas fühle ich gerade, irgendwas empfinde ich gerade, was oft auch nicht so positiv ist. Und wenn ich mich damit auseinandersetze und dafür Worte finde, dann grenze ich es ein Stück weit ein oder nehme dem ein Stück weit auch diese Diffusität, diese große Macht. Und bin da irgendwie ein bisschen more in control. Kann mit Dingen besser umgehen, sie besser verstehen und ich meine, wir Menschen sind alle irgendwie so ein Gefühlskuddelmuddel, oft. <Ja. lacht> Deshalb ist wirklich Schreiben und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Worte dafür finden, ist was ich jedem empfehlen würde.
Passt jetzt auch wieder zu dem, was du über deinen Song gesagt hast, ne? Dass du eigentlich aus einem Gefühl heraus versucht hast, Worte, Begriffe, Bilder dafür zu finden. Machst du das mit allen Songs quasi so oder mit vielen, dass sie erstmal quasi mit einem Gefühl starten?
Ja, genau. Eigentlich schon.
Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel?
Der zweite Song auf meinem Album, der schließt sich Glasglocke ganz gut an, der heißt Von der Schwermut. Und der ist aus dem Gefühl heraus entstanden, dass ich, glaube ich, eben schon ein sehr melancholischer Mensch bin und das aber jetzt nicht irgendwie als Belastung empfinde, meistens zumindest. Aber dass es eben so ein sehr zweischneidiges Gefühl ist, dass es eben, oder dass es mir sehr viel Kreativität geben kann und sehr viel Erdung. Und dass es mich manchmal aber auch erdrückt. Und so die erste Line von dem Song ist, lieg ich geschlagen am Boden oder erde ich mich? Weil ich manchmal gar nicht weiß, wo ist da jetzt der Grad, wo ist der Unterschied, wann ist die Grenze überschritten, wann ist noch gut, wann nicht. Genau, und genau, darum geht es so ein bisschen in dem Song, um die Schwermut und um dieses zweischneidige Gefühl.
Und dann hat man natürlich auch wieder sofort ein passendes Bild, was das beschreibt, ne?
Ja, genau.
Ja, ich finde es auch ganz interessant. Also melancholisch zu sein oder auch melancholische Musik zu mögen, heißt ja nicht, dass man eigentlich durchweg traurig durch die Welt marschiert, ne, ja. Sondern, weiß nicht, vielleicht hat man einfach eine bestimmte Antenne für bestimmte Themen und ja, reflektiert die vielleicht auch, ne, wo man sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, tun andere Menschen das auch, aber man nimmt ja nicht bei jedem irgendwie wahr, was im Kopf des jeweils anderen passiert und wie melancholisch oder nachdenklich jemand halt wirklich ist. Es gibt ja auch Menschen, die das Gefühl vermitteln, eigentlich nicht wirklich so nachdenklich zu sein. Und wenn man mit denen dann halt in so ein tieferes Gespräch mal reinkommt, stellt man dann halt fest, eigentlich ist es doch eine andere Geschichte, ne?
Ja, total.
Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für das interessante und auch sehr offene Gespräch. Du hast ja auch eine Menge jetzt von dir selber irgendwie heute erzählt. Und euch noch einen schönen Sommer soweit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.